Willkommen zum Programm von Radio Prag an diesem Osterwochenende, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Silvia Schulteis. Wir beginnen diese Sendung mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse dieser Woche. Das Kontingent an tschechischen Soldaten im derzeit in Kuwait stationierten tschechoslowakischen Anti-ABC-Waffenbataillon wird ab dem 25. Mai verringert. Darüber informierte Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Montag. Die Entwicklung der Situation im Persischen Golf ermögliche den Abzug von 251 Soldaten, die hier bereits fast ein Dreivierteljahr stationiert seien, so Tvrdík. Beide Kammern des tschechischen Parlaments haben am Dienstag den Kabinettsbeschluss gebilligt, nachdem das 7. Feldlazarett der tschechischen Armee in das irakische Basra entsandt werden soll. Regierungschef Wladimir Spidler bezeichnete die Entsendung als Aktion eines souveränen Staates. Sie sei weder Bestandteil der Antiterroroperation Enduring Freedom noch Bestandteil der britisch-amerikanischen Operation Freiheit für den Irak. Am Mittwoch haben die Staats- und Regierungschefs der EU und der 10 Beitrittskandidaten in Athen die EU-Beitrittsverträge unterzeichnet. Für die Tschechische Republik taten dies Präsident Václav Klaus, Premier Wladimir Spidler und Außenminister Cyril Svoboda. Spidler betonte dabei, dass der Beitrittsvertrag einen endgültigen Schlusspunkt hinter ein langes, ziemlich brutales und blutiges Kapitel der tschechischen Geschichte setze, in dem das tschechische Volk entmachtet war. Das tschechische Außenministerium hat am Mittwoch erneut scharf gegen die Verhaftungswelle auf Kuba und die Hinrichtung von drei kubanischen Trajektentführern protestiert. Auch Chefredakteure tschechischer und slowakischer Medien verfassten eine Protestnote. Etwa 100 Menschen protestierten vor der kubanischen Botschaft in Prag gegen das Vorgehen des Castro-Regimes. Am Donnerstag hat Tschechien mit der Entsendung eines Feldlazaretts in den Irak begonnen. Innerhalb der nächsten zwei Wochen sollen insgesamt 270 Sanitäter mit umfangreichem Material nach Basra geflogen werden, sagte Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík. Teil der humanitären Aktion sei das Aufbereiten von Trinkwasser. Abschließend noch eine Meldung vom Sport. In der tschechischen Eishockey-Extraliga hat erstmals in der Geschichte Slavia Prag den Meistertitel errungen. In der entscheidenden 7. Begegnung der Finalserie schlugen die Prager das Team aus Pardubice mit 1:0. Soweit die Wochenschau.
Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe des Regionaljournals. Sicherlich werden Sie sich noch an die verheerenden Überschwemmungen erinnern, von denen die Tschechische Republik im August des vergangenen Jahres in Mitleidenschaft gezogen wurde. Tschechien hat danach Hilfe aus dem In- und Ausland erhalten, unter anderem auch aus der Schweiz, die sich als besonders spendenfreudig erwies. Insgesamt 10 Millionen Schweizer Franken hat sie an tschechische Kleinunternehmer gespendet. Wie diese Hilfe genutzt wurde, hat im folgenden Regionaljournal Dagmar Geberlova unter die Lupe genommen.
Unser Begleiter oder besser gesagt unsere Begleiterin auf der heutigen Reise ist Carola Gürtler, die von der Schweizerischen Botschaft aus die Hilfeverteilung und Verwaltung, die durch die DEZA, Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, organisiert wurde, hier in Tschechien geleitet hat. Sie fragte ich einleitend, seit wann die DEZA in Tschechien tätig ist und was das Hauptziel der geleisteten Hilfe war.
Wir sind hier seit Ende August, seit kurz nach der Hochwasserkatastrophe, und wir haben Programme umgesetzt, die im Wert von 10 Millionen Schweizer Franken oder rund 200 Millionen tschechischen Kronen sind. Wir haben uns hauptsächlich auf die Soforthilfe konzentriert, das heißt eigentlich in den ersten Wochen 4 Hilfslieferungen gemacht, die bei denen wir Entfeuchter geliefert haben, Trocknungsgeräte, Wasserextraktor oder Desinfektanten. Das waren insgesamt 4 Hilfslieferungen. Und dann haben wir uns dem Wiederaufbau gewidmet, das heißt, wir haben einerseits soziale Institutionen unterstützt, insgesamt 12 Schulhäuser, Altersheime, Kindergärten, wobei wir da einen Teil bezahlt haben, mit dem die Leute quasi die Elektrizität oder die Heizung wieder instand setzen konnten, die Fenster reparieren. Und das zweite Wiederaufbauprogramm, das ist dasjenige, eigentlich unser Hauptwiederaufbauprogramm, das ist die Unterstützung von Kleinbetrieben und privaten Landwirtschaftsbetrieben.
Und gerade diese Hilfe für die Kleinunternehmer und Bauern ist das Thema unserer Reise. Wohin sie geht und wem die Hilfe vor allem gewidmet war, dazu weiter Karol Gürtler.
Wir haben uns auf den Norden Tschechiens konzentriert, auf die Gemeinden in den Kreisen Usti und Melnik. Es sind insgesamt 48 Gemeinden, die wir unterstützen. Wir haben eng mit den Gemeinden zusammengearbeitet und nach Kriterien Kleinbetriebe, also private Kleinbetriebe und private Landwirtschaftsbetriebe ausgesucht, ganz nach bestimmten Kriterien, die vom Hochwasser betroffen waren und die eine finanzielle Unterstützung brauchten. Und wir sind zu den Zahlen gekommen, dass wir 231 Kleinunternehmen und 88 Landwirtschaftsbetriebe unterstützen. Das heißt, wir geben ihnen dem Schaden angemessenes Darlehen. Das Darlehen ist allerdings während 5 Jahren zinslos und danach nur 1% verzinst und muss erst innerhalb von 10 Jahren zurückbezahlt werden. Die Rückzahlung erfolgt auch nicht an die DEZA, sondern an die jeweilige Gemeinde.
Das Geld wurde verteilt und nun macht Frau Gürtler ein Monitoring, wie die Bauern und Kleinunternehmer mit der Hilfe zufrieden waren. Mehr über die Verteilung des Geldes, Karol Gürtler.
Wir haben die Auszahlungen an der Ende März beendet. Das heißt, eine erste Umfrage konnte auch schon gestartet werden. Die meisten Leute haben das Geld eingesetzt in Reparaturen von Maschinen, in Kauf von Saatgut, in Wiederaufbau von zum Beispiel zerstörten Werkstätten. Wir haben auch den Eindruck gehabt bei diesen Leuten, die wir gefragt haben, dass es ein sehr erfolgreiches Programm war und dass eigentlich die Hilfe zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist und auch in der Form, wie sie gekommen ist, das heißt in der Form eines Darlehens, sehr hilfreich war.
Daher sind wir gemeinsam nach Nordböhmen gefahren, wo ich mit der Delegation der Schweizerischen Botschaft 2 Bauern besucht habe. Bevor wir die Bauern zu Wort kommen lassen, sagte mir Frau Karol Gürtler noch etwas, was den Empfängern der Hilfe neben der finanziellen Unterstützung selbst auch gut gefallen hat.
Das Interessante eigentlich an diesem Programm ist, dass das Geld, wie ich auch schon erwähnt habe, nicht an die DEZA zurückkommt, sondern an die jeweilige Gemeinde zurückbezahlt wird. Das heißt, die Gemeinde kann spätestens nach 10 Jahren von einer gewissen Summe profitieren und diese muss sie, das wurde vertraglich bestimmt zwischen der Gemeinde und uns, diese muss die Summe in die Unterstützung von sozialen Instituten wiederverwenden. Und diese Reziprozität hat auch bei den Kreditnehmern, ist eigentlich bei den Kreditnehmern auch auf Interesse und auf Befriedigung gestoßen.
Und wie waren die Bauern selbst mit der von der Schweiz geleisteten Hilfe zufrieden? Sehr zufrieden, sagen diejenigen, die wir besuchen. Die DEZA hat jetzt an die 80 Bauern und Kleinunternehmer ausgesucht, um einen repräsentativen Durchschnitt zu haben. Als ersten haben wir Herrn Miroslav Škoda in Libotenice besucht. Dieses Dorf liegt direkt an der Elbe und ein Teil von der Gemeinde wurde vom Hochwasser betroffen. Zu 100% verdient Herr Škoda seinen Unterhalt in der Landwirtschaft, und zwar mit Hopfen. Sein Feld verschwand im vergangenen August unter den Wasserfluten. Herr Škoda blieb ohne Ernte und die Anbaukonstruktionen sind teilweise zerstört.
Die erste Hilfe kam vom Landwirtschaftsministerium, die wir gleich am Beginn bekommen haben, um überhaupt zu überleben. Teilweise haben wir Hilfe von der Gemeinde bekommen, um die Hopfenkonstruktionen zu sichern. Denn dort spielen auch Kinder, für die die zusammenbrechenden Pfeiler gefährlich waren. Ein Teil bekamen wir auch vom Hopfenanbauverband. Die letzte Hilfe war das Darlehen der Agentur DESA, die für uns eine sehr angenehme Überraschung war, vor allem deshalb, weil die Hilfsleistung ohne jegliche Bürokratie gelaufen ist. Wir hatten ein einfaches Formular ausgefüllt und danach keine Sorgen mehr damit gehabt. Auch hatten wir schon mit keiner weiteren Hilfe mehr gerechnet. Auch von daher war es eine angenehme Überraschung. Es hat mir an die 50% der Schäden gedeckt.
Aber auch heute noch könne er nicht genau die gesamte Höhe der Schäden abschätzen, weil sich diese erst noch zeigen wird im Laufe des Frühlings und des Sommers. Ein zweiter Bauer, den wir besucht haben, ist Herr Václav Bukowski in České Kopisty, eine Gemeinde, bei der 2 Flüsse zusammenfließen, und zwar die Oder und die Elbe. Seine Familie lebt seit 250 Jahren auf dem Grund. Herr Bukowski zeigte uns, bis wohin das Wasser heuer gestiegen ist. Dieses Hochwasser war bereits das fünfte, was sein Gut betroffen hat, seit seine Familie dort angesiedelt ist. Herr Bukowski baut vor allem Gemüse an, weil die Erde durch ihre Feuchtigkeit dafür wie geschaffen ist. Die Ernte hat er zu 100% verloren und sein Haus stand auch unter Wasser. Auch er hat mit dem Schweizer Darlehen nicht mehr gerechnet. Wozu hat er es genutzt?
Das schweizerische Darlehen habe ich dafür genutzt, um diesen Betrieb neu zu starten. Um die Anbauprodukte einzukaufen, brauche ich so an die 500.000 Kronen. Auch muss ich einen meiner fixen Angestellten bezahlen. Wir kaufen zum Beispiel Düngemittel zu Weltpreisen, aber Gemüse verkaufen wir zu tschechischen Preisen.
Als ihn Frau Göttl fragte, wie er insgesamt zufrieden war, hat er sich sehr positiv geäußert. Auf ihre Frage, ob er beim nächsten Mal bevorzugen würde, dass dieses Geld über eine tschechische Institution, wie das Landwirtschaftsministerium beispielsweise, vermittelt wird, sagte er erschrocken, um Gottes Willen nein, dann würde er es nie bekommen. Man wisse doch, wie die Vetterwirtschaft in Tschechien funktioniere. Anschließend fragte ich Karel Göttl, ob sie auch im Laufe der kommenden 10 Jahre, für die das Darlehen gegeben wurde, den Verlauf der Rückzahlung weiterverfolgen werden, sowie die endgültige Anwendung für gemeinnützige Zwecke in den jeweiligen Gemeinden.
Also wir werden sicherlich immer wieder Stichkontrollen durchführen, aber wir haben eigentlich einen sehr guten Eindruck bekommen, sowohl von den Kreditnehmern, was die Rückzahlung betrifft, als auch von der Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Und natürlich ist es möglich, dass gewisse Leute nicht zurückzahlen oder dass gewisse Gemeinden das Geld nicht in unserem Sinne verwenden, aber solche Ausnahmen, mit solchen Ausnahmen muss man immer wieder rechnen.
Soweit die heutige Ausgabe des Regionaljournals, in dem wir nordböhmische Bauern, die vom Hochwasser im August betroffen waren, besucht haben. Auf ein Wiederhören in 2 Wochen freut sich Dagmar Keberlova.
Und nun noch eine Information in eigener Sache. Radio Prag hat wieder einmal einen Wettbewerb für Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, vorbereitet. Ihre Aufgabe ist es, die folgende Frage zu beantworten. Welche tschechische Persönlichkeit hat Sie beeindruckt und warum? Die Antworten können Sie bis zum 15. Juni an die folgende Adresse senden. Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99 Prag 2, Tschechische Republik. Sie können die Frage auch per E-Mail beantworten, und zwar an die Adresse cr@radio.cz. Auf den Gewinner wartet ein einwöchiger Urlaub für 2 Personen in der Tschechischen Republik. Weitere Gewinner können sich auf interessante Preise freuen. Die besten Antworten werden in unseren Sendungen veröffentlicht. Der einwöchige Aufenthalt wird dem Gewinner von dem Kurort Lázně Poděbrady gewidmet. In die Tschechische Republik wird der Gewinner von der tschechischen Fluggesellschaft CSA befördert, deren Motto lautet: In der Luft sind wir wie zu Hause.
Wertvolle historische Orgeln findet man nicht nur in den Kirchen der Prager Altstadt oder auf der Kleinseite. Im folgenden Spaziergang durch Prag lädt sie Matjana Schneibergová an den Stadtrand von Prag nach Zbraslav ein. Auch dort können Liebhaber der Orgelmusik auf ihre Kosten kommen.
Spaziergang durch Prag. Zbraslav, zu Deutsch Königssaal, ist heute ein Bestandteil der Hauptstadt Prag. Bekannt geworden ist der Ort durch das Zisterzienserkloster, das von Wenzel II. Gegründet wurde. Im Rahmen des Wettbewerbs zum Thema Prag, eine musikalische Stadt, habe ich Ihnen in den vergangenen Ausgaben des Spaziergangs durch Prag bereits einige der bekanntesten historischen Orgeln in Prag vorgestellt. Auch heute haben wir für Sie am Ende der Sendung eine Quizfrage vorbereitet, für deren richtige Beantwortung Sie eine CD mit Orgelmusik gewinnen können. Diesmal besuchte ich bei der Suche nach historischen Orgeln die Jan-Hus-Kirche in Zbraslav, Königssaal, die der tschechoslowakischen hussitischen Kirche gehört und sich fast bei der Ausfahrt aus dem Ort befindet. Als Mikrofon bat ich wieder den Organisten Jaroslav Duma.
Es ist, glaube ich, fast unbekannt unter der breiteren, auch musikinteressierten Öffentlichkeit, dass es hier in dieser Kirche eine ganz wertvolle und sehr alte Orgel gibt. Wie kam überhaupt diese Kirche dazu?
In der Vergangenheit war dieser Bau ein Speicher aus der Barockzeit und erst im Jahre 1920 oder etwas später wurde als eine Kirche umgebaut, und zwar deswegen, dass damals diese tschechoslowakische Kirche entstanden ist. Und diese Kirche kam zur Orgel, sehr interessant, weil der Pfarrer, der dort arbeitet, der ist zusammen mit seiner Tätigkeit als Priester auch Orgelbauer. Und er hatte das früher als Hobby und jetzt arbeitet zurzeit eigentlich als ein professioneller Orgelbauer. Er heißt Rudolf Valenta und ist in Prag oder in der Tschechischen Republik sehr bekannt und seine Arbeit ist hoch geschätzt.
Und er hat diese Orgel irgendwo entdeckt, in einem beschädigten Zustand, oder?
Diese Orgel war früher in Sudetenland, in einem Ort, das Ort heißt Skytale. Vor ungefähr 3 oder 4 Jahren wurde diese Orgel nach Prag gebracht, in diese Kirche. Und er hat diese Orgel restauriert. Im Moment ist der Zustand so darauf, dass das Werk schon restauriert ist und das Gehäuse wartet noch auf die Restaurierung.
Und wer beteiligte sich an dieser Restaurierung? Er selbst?
Er selbst, also fast alles macht er selbst, nur verschiedene spezielle Arbeiten, zum Beispiel die Reparierung der Zinnpfeifen, die brauchen da auch andere Leute, die gerade mit diesen Sachen beschäftigt sind. Aber er macht alles, er organisiert alles und die Arbeit mit dem Holz und dann die Intonation der Orgel und so weiter, das hat eigentlich er allein gemacht.
Es wurde hier bereits gesagt, dass es eine wirklich alte Orgel ist. Wodurch unterscheidet sich diese Renaissance-Orgel von den Orgeln, die wir bisher beschrieben haben? Also das heißt zum Beispiel von der Orgel in der Loreto-Kirche oder bei heiligem Simon und Judas.
Wir haben bis jetzt eigentlich vor allem die Barockorgeln besucht oder dann die romantische Instrumente, kann man oft finden. Aber diese Orgel, das ist eine Ausnahme. Wir wissen leider nicht, wer diese Orgel gebaut hat. Wir können nicht den Namen des Orgelbauers. Wir wissen nur, dass die Orgel musste ungefähr in den Jahren um 1600 gebaut sein. Aber genau weiß man überhaupt nicht. Jedenfalls, es ist eine von den ältesten Orgeln in unserem Gebiet.
Kann man annehmen, dass es irgendwo noch heutzutage eine ähnliche Orgel gibt, von der man gar nicht weiß? Wenn sowas passierte, dass dieser Pfarrer praktisch so eine wertvolle Orgel entdeckte?
Eigentlich, man weiß, ob etwas irgendwo gibt, und man wusste auch, dass diese Orgel zu finden ist. Wichtige Sache war, dass Herr Valenta wollte gerade diese Orgel restaurieren, und damit eigentlich ist diese Orgel auch gerettet.
Unterscheidet sich diese Orgel irgendwie mit ihrer Größe auch von den anderen bekannten Orgeln in Prag?
Diese alte Orgel ist natürlich die kleinste, die wir gehabt haben. Hat kein Pedal und nur ein paar Register, und auch Tastenumfang ist sehr begrenzt. Man kann natürlich nicht alles spielen, aber die Musik aus der Zeit um 1600 klingt ganz wunderschön darauf.
Welche Komponisten passen also am besten für die?
Ich habe ein paar Mal die Konzerte dort gespielt, davon ist auch unsere Aufnahme, und im Programm war zum Beispiel Hans Leo Hassler, dann Antonio de Cavesson, Antoni van Noort, Jan Peterson Zweling. Also man kann sagen, die Musik aus den verschiedenen Ländern, aus der ganzen Europa.
Wenn es schon in Breslau eine so wertvolle Orgel gibt, werden dort oft Konzerte veranstaltet?
Ja, ziemlich oft. Natürlich, es kommen nicht immer sehr viele Leute, aber die Leute, die für diese Musik interessiert sind, natürlich, die kommen immer, und waren nicht nur die Organisten aus Prag oder der Umgebung dort, sondern auch ein paar Ausländer, und jeder, wer zu dieser Orgel kommt, ist davon sehr begeistert. Das kann ich bestätigen. Ich habe mehrere Sachen dort schon gehört, und man ist immer überrascht, wie schön die Atmosphäre bei den Konzerten dort gibt.
Die Orgel aus der St. Margaretenkirche in Skitalis, Skital in Westböhmen, wurde auf die Initiative der Stiftung Comenius gerettet. Neben vielen Einzelpersönlichkeiten aus Deutschland und aus Tschechien haben auch sudetendeutsche Einrichtungen wie der Adalbert-Stifter-Verein oder die Selige Gemeinde die Restaurierung des Musikinstruments bedeutend unterstützt. Am Ende dieses musikalischen Spaziergangs haben wir für Sie auch diesmal eine Quizfrage vorbereitet. Sie lautet: Wie heißt der Stadtteil von Prag, den wir heute besucht haben? Ich wiederhole, wie heißt der Prager Stadtteil, den wir heute besucht haben? Ihre Zuschriften richten Sie bitte an Radio Prag, Vinohradská 12, Postleitzahl 120-090, Prag 2. Aus den richtigen Antworten werden wir in einem Monat drei Gewinne auslosen, die mit einer CD belohnt werden. Vor 4 Wochen fragten wir sie nach dem Jahrhundert, aus dem die Orgel in der Prager Loretto-Kirche stammt. Das Instrument wurde im 18. Jahrhundert, genau 1718, gebaut. Eine CD mit Orgelmusik geht diesmal an Frieder Ecke in Euskirchen, Harald Elsner in Schwäbisch Gmünd und Joachim Bayerz in Bensheim. Herzlichen Glückwunsch. Damit sind wir am Ende des heutigen Spaziergangs angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova.
Das war's von uns für heute. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Katrin Sliva.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachází